SRF 1.
Echo der Zeit. Israels Angriff in Syrien.
Auf jeden Fall ist dieser Angriff eine Zäsur, insoweit als die israelische Regierung seit vielen Jahren erstmals erneut syrisches Territorium angegriffen hat.
Die Folgen des Luftangriffs auf einen Fahrzeugkonvoi für das Pulverfass Nahost. Return to Sender. Die Economy Suisse ist gegen die Energiewende des Bundesrates, steht damit aber allein auf weiter Flur. Zum Abschluss des Vernehmlassungsverfahrens. Flüchtlinge vorläufig aufnehmen, das gibt's nicht, kritisiert das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge. Justizministerin Sommaruga zeigt Einsicht.
Wir haben bereits darauf reagiert, dass in der Tat hier Menschen zum Teil jahrelang sich aufhalten. Man sagt ihnen, vermutlich müsst ihr dann wieder mal gehen. Aber eigentlich wissen wir nach Jahren, dass sie hier bleiben.
Doch die Bürgerlichen sind dagegen. Und was würden Sie wählen? Den Nobelpreis oder ein Unternehmen wie Google führen?
Si j'avais à choisir entre un Google ou un prix Nobel, je prendrais le Google.
Der Rektor der ETH Lausanne, Patrick Ebischer, würde Google wählen. Ein Schweizer mit unschweizerisch hochfliegenden Ideen. Echo der Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. Bei einem nächtlichen Angriff haben israelische Jets einen Fahrzeugkonvoi auf syrischem Boden angegriffen, der möglicherweise Raketen für die Hisbollah im Libanon transportiert hat. Die Rede ist auch von einem Angriff auf ein Forschungszentrum. Was man weiß, fasst Daniel Voll zusammen.
Es gibt zwei Versionen. Die erste stammt aus der New York Times. Die israelische Luftwaffe habe einen Konvoi angegriffen, da Luftabwehrraketen aus dem Arsenal der syrischen Regierung zur Stellung der Hisbollah im Libanon transportiert habe. Die Zeitung beruft sich dabei auf die Aussagen von anonymen Informanten aus dem US-Verteidigungsministerium, dass von Israel über den Angriff informiert worden sei. Die zweite Version kommt aus Syrien. Danach haben die israelischen Flugzeuge nicht einen Waffentransport angegriffen, sondern ein Forschungszentrum, wo keinerlei Waffen gelagert würden. Einen Waffentransport, wie in der New York Times behauptet, habe es nicht gegeben. Geschwiegen haben dagegen bisher die israelische Regierung und die Armee. Dies entspricht der Praxis, dass solche Militäraktionen selten kommentiert werden. Israel hatte bisher versucht, sich aus dem syrischen Bürgerkrieg herauszuhalten. Allerdings hatte die israelische Regierung stets klar gemacht, dass Lieferungen von Waffen an die Hisbollah-Milizen Grund für einen Angriff wären. Auch wenn die Fakten noch unklar sind, Reaktionen aus dem Umfeld Syriens zeigen, dass der Vorfall zu einer Eskalation in der Region führen könnte. Syrien drohte über seinen Botschafter in Beirut unverhohlen mit Vergeltungsaktionen. Und Russland verlangte, der Fall müsse aufgeklärt und Israel wegen Verletzung der UNO-Charta zur Rechenschaft gezogen werden.
Mit dem Angriff glimmt die Lunte im Nahen Osten, meint Experte Michael Lüders im Gespräch. Zuerst aber die Nachrichten des Tages mit Andi Löscher.
Der Gewerbeverband verlangt Nachbesserungen bei der Energiestrategie 2050 des Bundes. Grundsätzlich wolle auch das Gewerbe, dass mit Energie effizienter umgegangen werde und auch, dass erneuerbare Energie gefördert werde. Aber Vorschriften und Technologieverbote seien das falsche Mittel. Besser wären ein neues Steuersystem und einfachere Bewilligungsverfahren. Außerdem gäbe es großes Sparpotenzial durch Gebäudesanierungen. Der Gewerbeverband schließt sich mit seiner kritischen Haltung anderen Organisationen aus der Wirtschaft an. Am diesjährigen Asylsymposium in Bern hat sich Bundesrätin Sommaruga für nichtstaatliche Organisationen stark gemacht. Diesen sogenannten NGOs müsse eine wichtige Rolle zukommen bei der Neuorganisation des Asylwesens. Wie sie genau eingebunden werden könnten, müsse noch diskutiert werden. Sommaruga wünscht sich aber, dass die NGOs vom Bund finanziell unterstützt werden. Ohne die Arbeit dieser Organisationen wäre das Asylwesen, gemäß der Bundesrätin, nämlich wesentlich teurer. Die Schweiz und die EU werden künftig keine Informationen mehr austauschen über die Zulassung und Überwachung von Medikamenten. Die EU-Kommission habe neue Verhandlungen abgelehnt, bestätigte das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gegenüber Radio SRF. Die EU habe derzeit andere politische Prioritäten, hieß es. Man sei nun daran, Vereinbarungen mit den einzelnen EU-Staaten abzuschließen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch übt in einem neuen Bericht scharfe Kritik an Russland. Die Repressionen gegen die Bevölkerung seien gegenwärtig so groß wie nie seit dem Ende der Sowjetunion. So werde etwa die Opposition durch eine Reihe von Gesetzen stark eingeengt. Nichtregierungsorganisationen erhielten keine finanzielle Unterstützung, die Strafen für Demonstranten seien erhöht worden und Homosexuelle würden diskriminiert. Human Rights Watch macht dafür vor allem auch Präsident Putin verantwortlich. Das Außenministerium in Moskau wies die Kritik zurück. Eine Expertengruppe der UNO verlangt den Rückzug aller israelischer Siedler aus den besetzten Palästinensergebieten. Die Siedlungen verstießen gegen das humanitäre Völkerrecht der Genfer Konvention, heißt es im Expertenbericht. In diesem werden auch systematische Diskriminierungen im Alltag der Palästinenser aufgeführt. Israel wies die Vorwürfe umgehend zurück, mit der Begründung, die Experten seien voreingenommen. Der Expertenbericht soll Mitte März dem UNO-Menschenrechtsrat vorgelegt werden. In Indien hat das oberste Gericht Freisprüche aus einem Vergewaltigungsfall aufgehoben, der 17 Jahre zurückliegt. Das berichtete ein indischer Nachrichtensender. 35 Männer, die eine junge Frau vergewaltigt haben sollen, waren in zweiter Instanz freigesprochen worden. Das oberste Gericht fällte seinen Entscheid mitten in einer Vergewaltigungsdebatte in Indien. Anlass dafür ist eine Gewalttat von Mitte Dezember. In diesem Fall hatten 6 Männer eine 23-Jährige in einem Kleinbus vergewaltigt und auf die Straße geworfen. Die Frau starb später im Spital. An den Solothurner Filmtagen ist Markus Imhofs Schweizer Dokumentarfilm «More Than Honey» mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden. Und der Prix de Soleur ging an den Film «Der Imker» von Manu Khalil. Darin wird die Geschichte eines kurdischen Flüchtlings erzählt, der durch die Bienenzucht Freunde findet. Mit 60.000 Eintritten können die Solothurner Filmtage einen neuen Rekord verbuchen, wie die Organisatoren mitteilen. Der englische Fußballstar David Beckham will es noch einmal wissen. Der fast 38-Jährige hat beim französischen Verein Paris Saint-Germain einen Vertrag bis Ende dieser Saison unterschrieben. Das teilen die Clubverantwortlichen mit. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.391 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.877 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23,57 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,99 Rappen. Und das Wetter? Morgen Freitag regnet es im Norden zum Teil intensiv und es geht ein stürmischer Wind. Im Süden ist es ziemlich sonnig. Die Temperatur 9 bis 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Was die Vernehmlassung zur Energiewende gebracht hat. Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge kritisiert die Schweiz für eine Praxis namens «vorläufig». Kein Platz für die Freiheit der Andersdenkenden. Putins Russland wird immer mehr zum Russland Stalins, klagt die lesbische Professorin Tatja Winitschenko, was es heißt, als homosexuelle Frau in Russland zu leben. Und Kleinformat, aber auf großem Fuß lebend, Liechtenstein vor den Wahlen. Zuerst aber dies. Israelische Jets haben bei einem nächtlichen Angriff in Syrien offenbar einen Fahrzeugkonvoi angegriffen, der möglicherweise mit Raketen für die Hisbollah in Libanon unterwegs war, oder sie haben ein Forschungszentrum bombardiert, oder beides. Man weiß es nicht genau, Israel schweigt bislang. Ich habe den Nahostexperten Michael Lüders gefragt, was glauben Sie, könnte dieser Angriff einen Flächenbrand zur Folge haben, wie dies eine israelische Zeitung schreibt?
Es ist ein sehr gefährliches Spiel mit dem Feuer, was sich die israelische Regierung hier geleistet hat. Denn die Gefechtslage in der Region ist ganz klar. Die syrische Regierung wird von der Hisbollah, vom Iran und von Russland unterstützt, die alle drei ihre Verurteilung dieses israelischen Angriffs klar unterstrichen haben. Wenn alles gut geht, dann werden Hisbollah und die syrische Regierung auf Vergeltung verzichten. Aber wenn es nicht gut läuft, dann ist es durchaus denkbar, dass es zu einem Vergeltungsschlag in Israel kommt. Und dann ist natürlich der Eskalation Tür und Tor geöffnet. Das wäre dann ein sehr gefährliches Szenario mit Blick auf die ohnehin sehr gefährliche Stimmung im Nahen und Mittleren Osten, nicht zuletzt mit Blick auf das iranische Atomprogramm.
Warum hat dann Israel dieses gefährliche Spiel mit dem Feuer gewagt?
Nach meiner Überzeugung aus zwei Gründen. Zum einen steht Israel zunehmend in der Kritik, wegen seiner Siedlungs- und Besatzungspolitik im Westjordanland. Gerade heute erst hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen die israelische Regierung aufgefordert, sämtliche Siedlungen in den besetzten Gebieten aufzulösen, was die israelische Regierung natürlich nicht tun wird. Solche Manöver wie dieses in Syrien sind natürlich eine gute Möglichkeit abzulenken von der ungelösten Palästina-Thematik. Und zum anderen ist die israelische Regierung gerade in einer Phase der Neuorientierung. Die Wahlen haben stattgefunden, aber eine neue Koalition steht noch nicht. Dieser Militärschlag unterstreicht, dass auch eine künftige israelische Regierung eine als Bedrohung empfundene Situation im Libanon oder in Syrien, möglicherweise auch gegenüber dem Iran, militärisch beantworten wird.
Aber könnten es nicht auch militärische Gründe sein, also Boden-Luftraketen modernster Art oder ein Transport von Giftgaswaffen? Das wäre doch auch möglich.
Das wäre durchaus möglich. Wir wissen nur bis zum Augenblick noch nicht, was genau hier bombardiert worden ist. Möglicherweise hat man sich auch in Israel gesagt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Bashar al-Assad stürzt. Und wir wollen hiermit ein Zeichen setzen für eine künftige Regierung, dass wir eine weitere Zusammenarbeit mit der Hezbollah nicht dulden werden. Auf jeden Fall ist dieser Angriff eine Zäsur, insoweit als die israelische Regierung seit vielen Jahren erstmals erneut syrisches Territorium angegriffen hat. Das wäre natürlich ein völkerrechtswidriger Akt, gar keine Frage. Gleichwohl wird man im Westen Verständnis haben für diesen israelischen Angriff, nur die politischen Folgen sind schwer abschätzbar.
Sie sprechen von den politischen Folgen. Was könnten die Reaktionen von Syrien, Russland, Iran oder der Hisbollah sein?
Zunächst einmal verlangt ja Russland eine Klarstellung dessen, was hier stattgefunden hat, verlangt Transparenz von Israel. In dem Moment, wo Israel offen bestätigt, dass hier ein Angriff stattgefunden hat, hätte vor allem Russland als Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um Israel zu verurteilen. Denn ohne jeden Zweifel, es war dies ein Angriff auf ein Land, das mit Israel zwar keinen Friedensvertrag hat, aber doch immerhin Israel bislang nicht beschossen hat. Eine neue Situation also. Russland und der Iran, aber auch die Hezbollah werden nicht zulassen, dass mit einem solchen Angriff die ohnehin prekäre Stellung des syrischen Regimes weiter geschwächt wird. Und das macht die Sache so unberechenbar. Es mag rationale Motive geben, aus israelischer Sicht einen solchen Angriff durchgeführt zu haben, Sicherheitsnotwendigkeiten aus israelischer Sicht. Aber es haben eben solche Aktionen Konsequenzen. Und was, wenn die Hezbollah einen Vergeltungsanschlag in Israel oder anderswo auf der Welt, zum Beispiel gegen israelische Touristen ausübt, dann ist eine Spirale der Vergeltung in Gang gesetzt, die sehr gefährlich werden kann.
Und was glauben Sie, überlegt man sich im War Room in Washington?
Ich denke, dass man in Washington versuchen wird, den Vorgang herunterzuspielen. Die New York Times hat berichtet, dass Israel kurz vor dem Angriff die Regierung der USA unterrichtet hat über diese Aktion. Es gab kein rotes Licht aus Washington. Man hat es also offenkundig abgesegnet. Das lässt natürlich ebenfalls Raum für Spekulationen. War das Ganze vielleicht ein Vorspiel für einen Angriff auch auf den Iran? Die Amerikaner hätten ja die Möglichkeit gehabt, ihr Nein einzulegen und zu sagen, das ist jetzt der falsche Angriff zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Aber man hat grünes Licht gegeben. Man kann darüber nur spekulieren, in welche Richtung das alles weitergeht. Aber ganz klar ist, wir haben eine neue Eskalationsstufe im Konflikt zwischen Russland, dem syrischen Regime, der Hezbollah und dem Iran einerseits und den USA und Israel und indirekt den Europäern andererseits jetzt erlebt.
Aber niemand in Washington plant doch einen Angriff auf Teheran.
Im Augenblick sicherlich nicht. Andererseits ist es interessant, dass am vorigen Sonntag der ehemalige israelische Verteidigungsminister Ehud Barak zu Protokoll gegeben hat, dass die USA deswegen Kampfflugzeuge auf dem Gebiet der Vereinigten Arabischen Emirate stationiert hätten, weil sie sich durchaus die Option offen halten wollten, sogenannte chirurgische Angriffe auf iranische Atomanlagen zu fliegen. Dies mit dem Ziel, mit wenigen begrenzten Angriffen einen größtmöglichen Schaden zu erzielen. So die Interpretation des israelischen Verteidigungsministers. Und man kann auch die Reaktion der iranischen Regierung, die nun heute ankündigte, noch mehr Uranzentrifugen in Natanz anzureichern, als Hinweis darauf deuten, dass man sich durch diesen Angriff auf Syrien nicht einschüchtern lässt.
Michael Lüders ist Nahostexperte in Berlin. Bis heute haben sich Parteien, Organisationen und Verbände zur Energiewende äußern, ihre Unterstützung kundtun oder Kritik üben können. Vernehmlassung heißt das. Und das Ergebnis ist unerwartet. Der mächtige Dachverband Economie Suisse ist mit seinem Nein zur Energiewende allein auf weiter Flur. Priscilla Imboden.
Zurück an den Absender. Das ist die Antwort der Economie Suisse auf die Energiestrategie des Bundesrates. Um seine Position zu untermauern, präsentierte der Wirtschaftsdachverband eine Studie. Direktor Pascal Gentinetta erklärt.
Jetzt sehen wir natürlich mit der Studie, dass in dieser Form diese Strategie in eine wirtschaftliche Sackgasse führt, dass das mit Wachstumseinbußen, die drastisch sind, einhergeht. Und von daher gesehen können wir das nicht verantworten.
Die Economie Suisse hatte die Studie bei der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH in Auftrag gegeben. Nur, sie blendet den technologischen Fortschritt aus und widerspricht zudem allen anderen Studien, die die Energiewende als neutral oder sogar als gut für die Wirtschaft darstellen. Die Economie Suisse will aber nicht nur Neinsagerin sein und verspricht, eine eigene alternative Strategie zu präsentieren, noch in diesem Jahr. Zu spät, findet Nick Beglinger, Präsident des Verbandes Swiss Cleantech.
Wir sagen, ja, heute ist die Vernehmlassungsperiode zu Ende und ihr hättet halt vielleicht das früher machen sollen und eben vielleicht den Dialog mit den anderen aktiver suchen sollen.
Beglingers Verband, dem einige hundert Technologie-, Beratungs- und Energiefirmen angehören, befürwortet die Energiewende.
Wir sind der Meinung, die Energiestrategie ist technisch machbar und wir sind auch der Meinung, dass sie wirtschaftlich attraktiv ist.
Das ist nicht überraschend. Swiss Cleantech entstand vor 6 Jahren auch deswegen, weil die Economie Suisse bei der Klima- und Energiepolitik eine harte, ablehnende Linie vertrat. Erstaunlicher ist die Position des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Er befürwortet die Energiestrategie grundsätzlich, sagt Direktor Hans-Ulrich Bigler.
Das eröffnet uns in der KMU-Wirtschaft auch Chancen in Bezug auf neue Innovationen, in Bezug auf verbesserte Prozesse, Produkte und damit natürlich auch Arbeitsplätze.
Im Detail will sich der Gewerbeverband aber für marktnahere Instrumente einsetzen, um die Energiewende zu vollziehen. Steuerabzüge für Gebäudesanierungen zum Beispiel oder die Befreiung von Abgaben, wenn Firmen energieeffizient wirtschaften. Mehr Markt statt staatliche Regeln in der Energiepolitik will auch die Economie Suisse. Werden also die beiden Wirtschaftsdachverbände zusammenarbeiten? Eher nicht, sagt Hans-Ulrich Bigler.
Ich gehe davon aus, dass wir mit einbezogen werden, aber wir haben als grösster Dachverband der Schweizer Wirtschaft unsere Position und sagen, wir unterstützen hier im Grundsatz jetzt diese Energiestrategie 2050 und das heisst auch, dass wir auf diese Arbeiten klar den Fokus legen.
Dies zeigt, die Economie Suisse steht mit ihrer Position in der Energiepolitik zunehmend isoliert da. Das wird für sie zum Problem. Denn sogar der mächtigste Wirtschaftsverband des Landes kann seine Ziele nicht ganz alleine durchsetzen.
Die Wirtschaft ist also gespalten, die grosse Economie Suisse isoliert. Und was sagen die politischen Parteien? Das habe ich Caroline Arn gefragt.
Auch politisch stehen sich zwei Fronten gegenüber. Die Links-Grünen und die Mitte-Parteien, die sind für die Energiewende, während FDP und vor allem die SVP gegen die Energiewende sind. Die SVP spricht gar von einer Blackbox und einer perfiden Strategie.
Was meint sie damit?
Die FDP wehrt sich vor allem dagegen, dass vorgeschrieben wird, auf welche Art das Strom produziert wird. Und sie wehrt sich auch gegen mehr Subventionen für die erneuerbaren Energien. Die SVP, die ist eigentlich zufrieden mit der Energieproduktion, wie sie heute funktioniert. Und sie sieht keinen Grund dafür, diese zu ändern. Deswegen möchte sie auch ein neues AKW bis 2030. Das heißt, sie möchte eigentlich die Energiepolitik weiterführen, welche die Schweiz hatte, bevor Fukushima passierte.
Die entscheidende Frage, das sind ja die Kosten. Was weiß man über die Größenordnung der Kosten der Energiewende?
Das ist die große Frage und da gehen die Meinungen weit auseinander. Economie Suisse hat gestern eine Studie präsentiert und die geht davon aus, dass 25% des BIP die Kosten seien bis 2050. Mit dieser Interpretation der Studie ist aber Economie Suisse relativ alleine. Die meisten Studien und auch der Bund gehen davon aus, dass die Energiewende etwa so viel kosten wird, wie sie auch einbringen wird, also ein Nullsummenspiel sozusagen, oder im besten Fall, dass man sogar davon profitieren könnte wirtschaftlich.
Mitte links findet ja, die Kosten der Energiewende seien das allemal wert. Wie sind da die Begründungen?
die Grünen, die SP, aber auch die CVP, BDP, die Grünliberalen, alle diese Parteien sehen in der Energiewende vor allem eine Chance. Sie sehen eine Chance für Unternehmen, für kleine Unternehmen. Sie sehen auch eine Chance für den Forschungsplatz. Und sie möchten quasi bei dieser Technologieentwicklung nicht abseits stehen.
Wie sieht dann diese Technologieentwicklung aus?
Also sie setzen natürlich vor allem auf die erneuerbaren Energien, auf die Solarenergie, die Windenergie, aber auch später die Geothermie, dass diese Potenziale ausgeschöpft werden könnten und mit diesen dann diese Wende auch vonstatten gehen könnte.
Das sind ganz verschiedene Technologien. Ist man sich da einig, welche, dass man forcieren soll?
Nein, da gehen die Ansichten weit auseinander. Die Mitteparteien tendieren eher dazu, die Wasserkraft stärker zu fördern. Da haben aber dann wieder Linke und Grüne Bedenken, dass dann die kleinen Bergbäche auch irgendwie zubetoniert werden. Diese möchten den Solarstrom fördern und dies löst wieder Ängste bei den Bürgerlichen aus, weil die Solarenergie sehr unregelmäßig kommt und dann auch noch verhältnismäßig viel kostet. Also in welche Richtung da gegangen werden soll, das ist noch unklar.
Und das betrifft ja auch die Kantone. Was sagen die?
Die Kantone äußern sich morgen detailliert dazu. Die Energiedirektoren haben sich aber bereits darauf geeinigt, dass sie grundsätzlich für die Energiestrategie sind, obwohl sie Einschränkungen machen. Und beispielsweise auch bei der Frage des Atomausstiegs haben sie sich nicht einigen können, weil da die Meinungen der Kantone zu weit auseinandergehen.
Aber alles in allem, die Energiewende kommt?
Heute will eine politische Mehrheit diese Energiestrategie weiterverfolgen und heute sieht es auch danach aus, dass der Atomausstieg weiterhin eine Mehrheit findet. Aber die einzelnen Punkte, die werden sehr hart diskutiert werden. Was soll gefördert werden? Wie soll gefördert werden? Welche Maßnahmen oder Vorschriften sollen eingeführt werden? Also da wird es sehr große Auseinandersetzungen geben. Und was ebenfalls klar ist, der Atomausstieg und wohl auch die Energiewende, die wird vors Volk kommen, sei es mit Initiativen, sei es aber auch bei der Vorlage selber.
Aber die heiße Diskussion um das Wie wird das Ob nicht mehr gefährden?
Ich denke, wenn man bei vielen Punkten keine Einigung findet, also beispielsweise die Förderung nicht geklärt wird oder sich keine Nutzgebiete für erneuerbare Energien finden lassen, wenn dann viele solche Punkte nicht funktionieren, dann steht natürlich das Gelingen der ganzen Energiewende auf dem Spiel.
Inlandredaktorin Caroline Ahn. Jedes Jahr nimmt die Schweiz mehrere tausend Menschen nur vorläufig auf. Es sind meist Flüchtlinge, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die aber trotzdem nicht zurückgeschickt werden können, weil zum Beispiel ein Krieg tobt in ihrer Heimat. Vorläufig Aufgenommene haben weniger Rechte als solche, die Asyl erhalten. Am Asylsymposium in Bern hat das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR diese Praxis kritisiert. Dominik Meyer.
Vorläufig, der Begriff täuscht. Die allermeisten vorläufig aufgenommenen Menschen kehren nicht in die alte Heimat zurück. Sie schlagen Wurzeln in der Schweiz und erhalten nach einigen Jahren eine Aufenthaltsbewilligung. In den letzten 10 Jahren nahm die Schweiz rund 40.000 Menschen vorläufig auf. Über 90% von ihnen werden nach heutiger Praxis wohl bleiben dürfen. Vorläufig aufgenommene Menschen haben also beste Chancen auf ein Bleiberecht. Dennoch haben sie in den ersten Jahren weniger Rechte als anerkannte Flüchtlinge. Zum Beispiel beim Familiennachzug oder bei der Wahl des Wohnorts. Am Asylsymposium in Bern hat die UNO diese Praxis kritisiert. Genauer das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR. Susan Park leitet das Schweizer UNHCR-Büro. Die Situation vorläufig Aufgenommener sei schwierig, sagt sie.
Sie bekommen keinen Aufenthaltstitel, sie können sich nicht frei bewegen im Ausland, sie können nicht einfach Kanton wechseln, auch wenn da ein Job wäre. Sie können ihre Familie vielleicht auf lange Dauer nicht wiedersehen, ihre Partner, ihre Kinder.
Holland und weitere EU-Staaten gewährten Menschen mit vergleichbarem Status die gleichen Rechte wie anerkannten Flüchtlingen. Via das Dublin-Asylabkommen könnte das künftig auch für die Schweiz zur Vorschrift werden, sagt Park. Die Schweiz solle jetzt schon handeln und vorläufig Aufgenommene am besten gleichstellen mit anerkannten Flüchtlingen.
Also sicher ähnliche Rechte, weil ihre Bedürfnisse sind ähnlich wie die von Flüchtlingen. Wenn sie gleichen Rechte sind, wie das viele Staaten schon machen, dann wären wir natürlich auch sehr froh.
Angesprochen ist Justizministerin Simonetta Sommaruga. Auch sie sieht Handlungsbedarf.
Wir haben bereits darauf reagiert, weil in der Tat hier Menschen zum Teil jahrelang sich aufhalten. Man sagt ihnen, vermutlich müsst ihr dann wieder mal gehen. Aber eigentlich wissen wir nach Jahren, dass sie hier bleiben. Und wir erarbeiten im Moment Vorschläge, wie man diesen Status verändern, allenfalls auch verbessern könnte, diskutieren das auch mit einer Kommission im Parlament. Das ist sicher eine wichtige Diskussion.
Wichtig, aber ungeheuer umstritten. Die bürgerlichen Parteien wollen vorläufig Aufgenommene nicht besser stellen.
Man würde einen weiteren Schritt machen in eine zusätzliche Steigerung der Attraktivität als Migrationsland,
sagt CVP-Nationalrat Gerhard Pfister. Er leitet die Spezialkommission des Nationalrats zum Thema Asyl. Pfister verlangt keine Besserstellung, sondern strengere Kriterien.
Man sollte permanent überprüfen, ob die Voraussetzungen für die vorläufige Aufnahme noch gegeben sind oder ob der Asylbewerber in sein Herkunftsland zurückgeschickt werden kann.
Eine solche Prüfung gibt es auch heute, aber nur auf dem Papier. Denn Migrationsbehörden fehlen laut eigenen Angaben die Kapazitäten, um die Rückkehrmöglichkeiten individuell und regelmäßig abzuklären. Bundesrätin Sommaruga steckt in einer kniffligen Lage. Die UNO will die Situation vorläufig Aufgenommener verbessert haben, die bürgerlichen Parteien hingegen wollen genau das Gegenteil und beide Seiten machen Druck.
Es ist 18.26 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit «Putins Russland sei wie Stalins Russland», klagt eine lesbische Professorin, die wegen ihrer sexuellen Orientierung leidet. Popstar Patrick Aebischer, ein Porträt des ETH Lausanne-Rektors und «Last Man Standing». In Liechtenstein gibt es nur einen einzigen Oppositionspolitiker im Parlament, aber trotzdem genug Probleme. Putins Russland geht mit eiserner Faust gegen die Freiheit der Andersdenkenden vor. Gegen NGOs oder gegen Schwule und Lesben. Wie sehr sich ein Alltag deswegen verschlimmern kann, zeigt das Beispiel der lesbischen Universitätsprofessorin Tatja Winitschenko. Aus Moskau, Peter Gisling.
Das Schwulenpropagandaverbot widerspreche den Menschenrechten, es grenze einen ganzen Bevölkerungsteil aus, hieß es heute in Moskau auf einer gemeinsam von Menschenrechtlern und Schwulenorganisationen organisierten Medienkonferenz. Das offizielle Russland bewege sich ins letzte Jahrhundert zurück. Solches war zum Teil zwar auch am letzten Freitag in der Duma zu hören. Aber jene Abgeordneten, die sich gewagt hatten, sich kritisch zur Gesetzesvorlage zu äußern, trauten sich dann in der Schlussabstimmung doch nicht, zu ihrer Meinung zu stehen. Dort setzte sich die Regierungspartei voll und ganz durch.
Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России широкий размах.
Im ganzen Land breite sich die Propaganda fürs Schwulsein aus und das, so Sergei Dorofejew, Abgeordneter der Regierungspartei Einiges Russland, schade vor allem den ahnungslosen Kindern. Kaum jemand zweifelt hier, das unliberale Gesetz wird auch in der zweiten und dritten Lesung in der Duma durchkommen und schließlich von Präsident Putin in Kraft gesetzt werden, trotz des massiven Protests. Solche Gesetze geben der Öffentlichkeit den Eindruck, dass Hass gegen Homosexuelle erwünscht sei. Das Gesetz entfessle Aggressionen gegen einen nicht unbeträchtlichen Bevölkerungsanteil. Etwa 7 Millionen Menschen in Russland, so schätzt Tatjana Winitschenko, seien homosexuell.
7 Millionen человек, по самым скромным подсчетам, это не так мало.
Tatjana Winitschenko ist 39 Jahre alt und Mutter zweier Kinder. Sie ist klein gewachsen, hat rot gefärbte, kurze Haare, gibt sich energisch und selbstbewusst und sie lebt seit ein paar Jahren mit ihren Kindern, mit ihrer lesbischen Partnerin zusammen. In der Stadt Archangelsk in St. Petersburg und anderen russischen Städten sind bereits vor Monaten auf regionaler Ebene sogenannte Schwulenpropagandaverbote in Kraft getreten. In Archangelsk, wo Tatjana Winitschenko als Lehrbeauftragte an der Uni wirkt, habe ihr das Verbot denn auch schon Schwierigkeiten beschert. Ich stehe offen zu meiner Homosexualität. Als das Gesetz in unserer Region in Kraft getreten ist, kam die Staatsanwaltschaft vorbei und hat geprüft, ob ich in meinen Vorlesungen nicht Propaganda fürs Lesbentum mache. Tatjana Winitschenko ist in der russischen homosexuellen Selbsthilfeorganisation Rakurs organisiert. Und hier bekommen sie tagtäglich mit, wie in Archangelsk Schwule und Lesben wegen des neuen Gesetzes stigmatisiert und eingeschüchtert würden. Viele fürchten sich, zu ihren Gefühlen zu stehen, ihrem Partner, ihrer Partnerin die Hand zu halten. Am schlimmsten betroffen sind die schwulen Männer. Die umstrittenen neuen Gesetze aber forderten noch weitere Opfer, nämlich die Kinder homosexueller Elternteile. Der Staat könnte versucht sein, uns unsere Kinder wegzunehmen. Und überhaupt, wir werden entweder gezwungen, unsere Kinder anzulügen, oder wenn wir ihnen bezüglich unserer Partnerschaft die Wahrheit sagen, machen wir uns strafbar. Und, so Tatjana Vinitschenko, vor allem jene Heranwachsenden dürften in Zukunft psychische Probleme bekommen, wenn diese feststellen, dass sie homosexuell veranlagt sind. Wenn die merken, dass sie in unserem Land als Menschen zweiter Klasse gelten, werden viele keine Lust mehr am Leben haben und die Selbstmordversuche Jugendlicher werden zunehmen.
Patrick Ebischer ist kein Mann für den Elfenbeinturm, obwohl er Rektor der ETH Lausanne ist. Doch unter seiner Führung ist die ETH Lausanne spektakulär und extrovertiert geworden. Und am Montag hat sie für das Human Brain Project den mit 1 Milliarde Euro den mit einer Milliarde Franken dotierten Forschungspreis der ETH der EU gewonnen. Patrick Ebischer ist in der Westschweiz ein Popstar für die Wissenschaft. Thomas Guterson.
Wenn Patrick Ebischer ins Reden kommt, dann spart er nicht mit Worten wie Faszination, Passion oder Coup de cœur. Man merkt, hier sitzt einer, der mit Leib und Seele dabei ist. Oder vermarktet er sich einfach nur so?
C'est vraiment pas, jamais pensé ça comme marketing. Non, je pense pas du tout à du marketing. Honnêtement, je pense être sincère.
Nein, meint Ebischer, sein Interesse für die Wissenschaft, das sei echt. Nicht umsonst steht der 58-Jährige jeden Morgen um 5 Uhr auf und liest vor der Arbeit 2 Stunden in wissenschaftlichen Artikeln. Sein persönliches Drama sei, dass ihm für all seine Vorlieben die Zeit fehle.
Mon drame personnel, c'est de pas avoir temps pour les choses, d'autres choses qui me passionnent.
Dabei interessiere er sich auch für Kunst, für Rothko, für die Literatur. Das sei in seinen Genen, meint Ebischer. Tatsächlich stammt der Freiburger aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater, Emil Jocki Ebischer, war ein Freskenmaler und Glasbläser, seine irische Mutter Joan, Schauspielerin. Weiter habe das aber leider nicht auf ihn abgefärbt.
Moi, les comptes, j'avais probablement pas des dons artistiques très développés. J'étais plutôt bon en maths et autres, ce qui désespérait mes parents plus qu'autre chose.
Seine Stärke lag seit jeher in der Mathematik, was seine Eltern zur Verzweiflung brachte, lacht der rundliche Hochschulleiter. Ihn zog es zur Medizin, Spezialgebiet Neurologie. Ebischer konnte es nicht schnell genug gehen. Bereits 4 Jahre nach dem Studium war er Universitätsprofessor in den Staaten. Im Jahr 2000 übernahm er die Leitung der ETH Lausanne und arbeitet seither an deren Ausbau. Er hat Ableger geschaffen in Neuenburg, im Wallis, sogar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sein erklärtes Ziel, die EPFL zu einem der besten technischen Institute der Welt zu machen. In der Schweiz denke man zu kleinkariert, so Ebischer.
Nous, comme Suisse, on a toujours tendance à dire qu'on n'est peut-être pas à ce niveau et autres. Non, mais je crois qu'on n'est pas plus bête, on est capable d'attirer les gens, on a des moyens, il faut juste assumer son ambition.
Dass er mit seinem amerikanischen Credo, think big, aneckt, ist klar. Kritiker sagen, seine Flaggschiffe wie Alinghi, die Solar Impulse oder das Human Brain Project seien nichts weiter als Show.
Mais pas du tout. Il se fait maintenant des recherches extrêmement fondamentales. Si je prends un exemple.
Während seiner Präsidentschaft hätten sich die Publikationen der EPFL in den renommierten Zeitschriften von jährlich 2 auf über 40 vermehrt. Und das sei pure Grundlagenforschung, nichts mit Bling-Bling, sagt der Mann, den man fast nie mit einer Krawatte sieht.
Ça, c'est pas du Bling-Bling. Ça, c'est de la science pure et dure.
An den ETHs fehle es nicht an Forschung, sondern an der Fähigkeit, diese zu verkaufen. Es fehle das Branding.
Grande Universität, vous êtes dans le monde entier. Tout le monde connaît les Harvard, les MIT, les Stanford. En Europe continentale, quasi rien. Alors, si vous voulez, on n'a pas des brands en Europe.
Und dieses Branding, diesen Namen mache man sich mit wissenschaftlichen Großprojekten, wie eben dem Human Brain Project, ist Ebischer überzeugt. Wenn er argumentiert, schließt und öffnet sich sein linkes Auge nervös. Etwas Spitzbübisches hat er. Ein enfant terrible.
Je sais pas que j'aime être un enfant terrible, mais moi je suis quelqu'un de conviction, d'accord? Effectivement, quand j'ai une conviction, j'essaie vraiment de tout faire pour qu'elle réussisse.
Nicht, dass er das suche, aber er setze sich für das ein, woran er glaube. Seine buschigen Augenbrauen lassen sich genauso wenig bändigen wie seine Ideen. Die neueste? MOOCs. Massive Open Online Courses, Internet-Fernstudien im großen Stil. Diese Online-Kurse, ist Ebischer überzeugt, werden die Hochschulausbildung revolutionieren.
Forcément, les technologies en ligne qui vont changer fondamentalement la partie d'éducation formative.
Diese Online-Kurse würden die Universitäten in einige wenige Forschungsinstitute und viele Unterrichtsinstitute aufteilen. Ebischer will alles daran setzen, dass die ETHs in Zürich und Lausanne zu den wenigen auserwählten Forschungshäusern gehören. Und dafür will er sich in diesem Jahr 6 Monate freinehmen und nach Afrika reisen. Denn dort gibt es eine riesige Zahl an potenziellen Online-Studenten für die EPFL.
Et je suis tellement passionné que j'ai décidé effectivement de prendre 6 mois sabbatique pour voir comment est-ce qu'on pourrait déployer un système d'éducation en ligne pour l'Afrique francophone.
Er sei so begeistert von den MOOCs, dass er während diesen 6 Monaten analysieren möchte, wie man dieses Ausbildungssystem in Afrika entfalten könne. Ebischer ist Visionär, packt Gelegenheiten, sobald sie sich bieten, und schaut erst im Nachhinein, wie man sie im Detail umsetzt. Mit seinem kompromisslosen Führungsstil hat der 58-Jährige viel erreicht. Was ihm fehlt in seiner ETH, ist ein Nobelpreis. Das wäre schön, doch viel lieber wäre ihm ein großer Spin-off. Ein Unternehmen, das Forschungs- und Entwicklungsergebnisse extern kommerzialisieren kann.
Si j'avais à choisir entre un Google und un prix Nobel, je prendrais le Google. Parce qu'il a plus d'impact, d'une certaine manière, sur la population.
Wenn Ebischer die Wahl hätte zwischen einem Nobelpreis und einem Spin-off so groß wie Google, er würde Google wählen, weil die Menschen damit mehr anfangen könnten.
Es ist eine Wahl ohne Auswahl am Sonntag in Liechtenstein. Denn seit Jahrzehnten regieren 2 bürgerliche Parteien das Fürstentum und es gibt nur einen einzigen Oppositionspolitiker im Parlament. Unterschiede zwischen den beiden großen bürgerlichen Parteien gibt es praktisch keine. Auch beim zentralen Thema der Zuwanderung nicht. Man ist sich einig, dass sie weiterhin stark eingeschränkt werden soll. Doch der Preis dafür ist hoch. Aus Vaduz, Franco Battel.
Vaduz an einem x-beliebigen Abend. In der Fußgängerzone wischt eine Maschine den ohnehin schon sauberen Boden. Es ist kurz nach 18 Uhr, doch die Straßen sind leer. Vaduz wirkt wie ausgestorben. In den letzten 50 Jahren wuchs Liechtenstein enorm, vor allem die Wirtschaft. Die Zahl der Arbeitsplätze stieg rasant, die Zahl der Einwohner auch, aber viel weniger stark. Denn die Zahl der Ausländer wird per Reglement tief gehalten, erklärt die junge Liechtensteiner Historikerin Martina Sochin-Delier.
In Liechtenstein kennen wir die sogenannte Drittelsgrenze. Diese wurde 1970 eingeführt. Also das heißt, 1970 wurde der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung auf 1/3 festgelegt.
Und so ist es noch heute. Liechtenstein hat 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ebenso viele Arbeitsplätze. Ein frappanter Widerspruch. Auflösen lässt sich der nur durch den massiven Einsatz ausländischer Arbeitskräfte.
Wenn wir den Ausländeranteil an der arbeitenden Bevölkerung in Liechtenstein betrachten, sind dies 2/3. Also 2/3 der Arbeitsplätze in Liechtenstein sind von Ausländern besetzt.
Doch wegen der sogenannten Drittelsgrenze wohnt der Großteil dieser Arbeitskräfte im Ausland. Arbeiten in Liechtenstein ja, wohnen nein. Die meisten ausländischen Arbeitskräfte müssen pendeln. Jeden Morgen kommen sie von Sargans, Bux oder Feldkirch her über die Grenze und kehren am Abend wieder dorthin zurück. Liechtenstein ist attraktiv, vor allem wegen der tiefen Steuern. Würden aber jedes Jahr 1000 St. Galler oder Vorarlberger ins Fürstentum ziehen und sich niederlassen, die Liechtensteiner wären bald eine Minderheit im eigenen Land. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum Liechtenstein die Zuwanderung bremst. Hans-Jörg Hilti ist Architekt. Er erklärt bei einem Spaziergang durch die Vaduzer Fußgängerzone, was auf dem Spiel steht.
Man weiß, wenn man die Grenzen öffnet, also beispielsweise man lässt die kapitalkräftigen Leute einwandern, dann explodieren die Bodenpreise noch mehr. Wir haben heute schon Bodenpreise, die der Stadt im Zentrum von Zürich zumindest ähnlich sind.
Liechtenstein mag am Abend verschlafen sein, am Tage aber geht es hektisch her und zu. Jetzt sind die Liechtensteiner und die Pendler hier. Und jetzt pulsiert Vaduz. In der schicken Sushi-Bar, im noch schickeren Kunstmuseum, ist kein Stuhl frei. Architekt Hilti kennt beides. den geschäftigen Mittag und den verschlafenen Abend.
Es ist eine Mischung zwischen dörflich und städtisch. Das ist vielleicht ein Ausdruck der Wirtschaftssituation. Vaduz ist kein Dorf. Liechtenstein lebt, also ich würde sagen, Vaduz lebt vom Finanzdienstleistungssektor. Und wie der aussieht, das ist in der Bahnhofstraße Zürich in Großformat und hier in Kleinformat dasselbe.
Das Kleinformat. Liechtenstein lebte damit gut und hat Großes geschaffen. Kein europäisches Land ist so schnell so reich geworden. Doch das Kleinformat birgt auch Risiken. Alain Tierstein ist Professor für Raumentwicklung in München. Er sieht große Herausforderungen auf Liechtenstein zukommen.
Es gibt weltweit gesehen, europaweit im Besonderen ein ganz harter Wettbewerb um hochqualifiziertes Personal, eben diese Talente. Und das bedeutet eben schon, dass es sehr viele Standorte gibt, die sich um die gleich qualifizierten Leute bemühen. Und alleine durch tiefe Steuern kann man heute keine Leute mehr sozusagen an sich binden.
Hochqualifiziertes Personal möchte frei entscheiden können, ob es in Vaduz wohnt oder von Sargans oder Bux zupendelt. Liechtensteins Bevölkerung altert, so wie auch anderswo, sehr schnell. In Zukunft wird man noch mehr als heute auf ausländische Spezialisten, Fachkräfte, Talente angewiesen sein. Doch diese suchen oft attraktive städtische Zentren. Und da hat Vaduz schlechte Karten. Alain Tierstein, der Raumplaner, schlägt deshalb vor, Vaduz und die Nachbargemeinde Schaan zu entwickeln, zum Beispiel verkehrstechnisch.
Dann muss Liechtenstein alles dran setzen, dort einen Haltepunkt zu kreieren, einen Hauptbahnhof für eine Schnellbahnverbindung, weil Erreichbarkeit ist einer der absoluten Essenzien für die Zukunft, um auch gutes qualifiziertes Personal anzuziehen, um seine Position zu stärken.
35.000 Arbeitsplätze bietet Liechtenstein schon heute. 100.000 Menschen könnten in den schon heute existierenden Bauzonen leben. Würde man verdichten, gäbe es trotzdem Raum für Erholung und Freizeit. Professor Tierstein hat solche Ideen zusammen mit anderen Autoren in einem Buch mit dem Titel 2068 präsentiert, vor 5 Jahren schon. Seither setzt diese Vision in irgendeiner Vaduzer Schublade Staub an. Viele Liechtensteiner möchten nur kleine Veränderungen. Stellvertretend für viele sagt das Parlamentarier Beppo Frick.
Ich glaube nicht, dass die Welt so wachsen kann. Liechtenstein nicht, die Welt nicht. Wir denken immer noch quantitativ.
Liechtenstein mit 100.000 Einwohnern schon in 50 Jahren?
Spontan würde ich sagen, hoffentlich nicht.
Der Liechtensteiner Landtag hat 25 Sitze. Bei der Wahl vor 4 Jahren gingen 24 an Vertreter der beiden bürgerlichen Parteien. Beppo Frick ist der einzige Oppositionspolitiker. Er bezeichnet sich als Alt-68er, ist oft anderer Meinung. Nicht aber beim Thema Einwanderung.
Ich denke, dass die momentane Regelung okay ist. Ich glaube nicht, dass man öffnen soll, öffnen muss. Liechtenstein hat es geschafft, die doch relativ große Zahl von zugewanderten Ausländerinnen und Ausländern gut zu integrieren. Ich denke, es gibt auch von dieser Seite irgendwo eine Grenze.
Und diese Grenze soll bei einem Drittel bleiben. Liechtenstein bremst die Einwanderung. Umsonst ist das aber nicht zu haben. Die Leute, die am Abend Vaduz oder Schaan den Rücken kehren und in die Schweiz oder nach Österreich zurückkehren, hinterlassen Lücken. Sie engagieren sich nicht in Liechtenstein, weder politisch noch in Vereinen. Sie kaufen nicht in Vaduz oder Schaan ein. Sie gehen nicht in den Ausgang. Und sie zahlen im Fürstentum keine Steuern. Das möchte Liechtenstein ändern mit einer Quellensteuer, die Grenzgänger bezahlen sollen. Ob die Schweiz dem aber zustimmt, ist ungewiss.
Franco Battel. Und das war das Echo der Zeit für die Schweiz und Liechtenstein. Verantwortlich war Monika Oetli. Für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.